Radio 1. Hörbar Brust.
Es waren drei Kindermörder in unserem Kiez unterwegs, im Prenzlauer Berg. Das war ja damals Arbeiterviertel. Und wir waren alle gebrieft. Wir mussten auch nur noch in Gruppen gehen. Also es war wirklich heftig. Und ich weiß noch, dass ich auch geübt habe, wie ein Junge zu laufen. Das war so mein, was die Angst vertreiben kann. Und meine Lösung war, wenn ich alleine bin und es dunkel ist, laufe ich wie ein Junge. Breitbeinig, mache die Schultern breiter. So irgendwie dachte ich, das rettet mein Leben.
Radio 1, die Hörbar Rust. Jede Woche sitzt mir gegenüber eine interessante, in der Regel auch liebenswerte und meistens ziemlich lustige Person, mit der ich über ihr Leben sprechen darf und über die Musik, die darin vorkommt. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es wäre durchaus möglich, zahllose Artikel zu zitieren, die hymnisch und begeistert klingen. Es wäre auch möglich, den Schriftsteller Martin Walser zu zitieren, der nach Worten rang, als er diese Schauspielerin in einer seiner Buchverfilmungen sah. Was für eine großartige Frau mit welch einer wunderbaren Ausstrahlung. Nichts muss sie mehr machen, weil sie alles hat. Dann könnte man sagen, die muss ja richtig gut sein, wenn sie sich rauswagt in einem Genre, in dem ihr Vater eine ganz große Nummer war. All das könnte man sagen und all das würde stimmen. Und doch würde es nur einen kleinen Part von Petra Schmidt-Schaller beschreiben, einer Schauspielerin, deren Arbeit heraussticht. In dem Punkt ist man sich einig. 1980 kam sie in Magdeburg zur Welt, in einer Schauspielerfamilie. Eltern, Brüder, alle zog's auf die Bühne. Sie studiert in Leipzig, spielt große Rollen im Theater, qualifiziert sich per Casting für den erstklassig besetzten Film »Ein fliehendes Pferd«, erhält, niemanden wundert es, den Bayerischen Filmpreis und galoppiert seitdem durch die spannendsten Kino- und Fernsehproduktionen. Schon lange, lange steht sie auf unserer Gästewunschliste und jetzt hat es endlich mal geklappt.
Herzlich willkommen.
Oh, dankeschön. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe, um das gleich vorwegzunehmen, erstaunlich wenige Interviews gefunden, in denen du über dein Leben sprichst. Viel Presse natürlich, was so Produktionen angeht. Und dann bekomme ich die Liste von dir zugeschickt mit den 8 Songs oder 10 waren es in deinem Fall, für die du dich entschieden hast. Und normalerweise, wenn wir Glück haben, kriegen wir so ein paar Stichworte. So erste Platte, erstes Verliebtsein oder Düsseldorf oder so. Und du schreibst unglaubliche Parts. Also, so dass ich könnte auch auf die Musik verzichten. Ich möchte all diese Geschichten hören, die du da als Stichworte schon mal losgeschickt hast. Bin wirklich, wirklich gespannt über, darüber dich kennenzulernen, weil wir uns heute auch zum ersten Mal begegnet sind. Mhm. Ist es dir leicht gefallen, eine Musikauswahl zu treffen?
Nein. Ich habe eine richtige Reise gemacht, ehrlich gesagt. Und habe mir eine ganze lange Bahnfahrt dafür Zeit genommen und dann nochmal das nachgearbeitet, weil ich gemerkt habe, mit diesem einen Satz, ach guck doch mal in die Kindheit und in die Jugend, damit begann die Reise. Und das war großartig. Ja, und dann war es am Ende doch einfach, weil natürlich begleiten mich Lieder, aber mehr noch die Stimmen. Ich habe auch weniger immer auf Texte gehört.
Ja, ich
als
auch.
Und dadurch kam das dann, dass ich wirklich zu hadern hatte. Aber wie gesagt, jetzt ist er ja da.
Was für Tonträger oder wie konsumierst du Musik? Hörst du noch Radio? Hast du noch alte Kassetten? Hast du einen CD-Player?
Das alles ist leider weg. Also Kassetten, CDs gibt's nicht mehr. Also wirklich komplett über, ich streame Musik und höre Radio.
Sehr
gerne auch da, wo ich quasi Urlaub mache, sofort das Radio an.
Ah, okay.
Ja, um zu wissen, ist hier die Stimmung, wie sind die verschiedenen Sender, gibt's da, auf das finde ich wahnsinnig spannend. So, gibt's da Aufteilungen?
Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann steigen wir jetzt in Magdeburg ein, in diesen Zug deines Lebens im August 1980. Deine Mutter Christine Krüger, Schauspielprofessorin, Schauspielerin und Regisseurin, ist das? Mhm. Ja. Mhm. Und dein Vater Andreas wurde genannt der Schimanski des Ostens. Den Polizeiruf gab es ja als DDR-Version des Tatorts Pendant, oder genau. So, als Pendant, genau. Und dann gibt es ihn ja, glaube ich, auch immer noch. Ne?
Genau.
Und er war eben einer der Superkommissare. Mhm. Und dann, wie lustig sieht das aus, bitte? Als wäre sie unglücklich gestürzt. Ne? Der Hund liegt hier gerade, aber eigentlich wie in so einem Zickzack. Das kann eine Wirbelsäule gar nicht mitmachen.
Ja, genau. Es ist auch so ein bisschen, wenn die Zunge jetzt raushängen würde. Ich bin tot, gib mir Aufmerksamkeit.
Nein, das schneiden wir natürlich alles raus. bist du auch in Magdeburg aufgewachsen?
Nee. Also meine Mutter war dort noch auf dem letzten Zipfel ihres Theaterengagements. Und dann kam ich zur Welt und ich war 2 Monate alt und bin dann im Prenzlauer Berg in Berlin.
Ach, ihr seid dann so schnell nach Berlin gezogen?
Genau, ja.
Denn deine Eltern haben sich ja getrennt, da warst du, glaube ich, 11 ungefähr. Genau. Aber bis dahin schon, alles klar.
Ja.
Dann hast du einen älteren Bruder, du hast einen jüngeren Bruder. Hilfst du mir bei der Einordnung? Weil das sind alles Brüder, aber zum Teil Halbbrüder, wenn man so sagen will.
Genau. Ich habe einen großen Bruder, der ist sozusagen Bruder. Und dann gibt es noch 2 Halbbrüder. Genau, einen kleinen Bruder und einen, der dann irgendwann unterwegs mal kennengelernt wurde.
Ah, okay.
Interessant. Ja, den kannte ich nicht, von dem musste ich gar nicht, bis ich 18 war. Mhm. Und dann kennengelernt habe ich ihn mit 28. Ja. Und jetzt sind wir aber, würde ich sagen, wirklich so eine Vierer-Kombi.
Ja, schön.
Dass wir sagen, wer kümmert sich wie um gewisse Sachen, genau. Weil es ist ja jetzt auch keine Unbekannte, dass mein Papa jetzt im Pflegeheim schon ist. Und das, ja, genau.
Okay.
Ja, alles so.
Gut, das wusste ich nicht.
Mhm.
Wir werden dem Weihnachtsfest hier gar nicht so viel Platz einräumen, weil es ja auch sicherlich viele Leute gibt, die unser Gespräch als Podcast hören und dann ist vielleicht schon März oder Juli oder so. Mhm. Aber für alle anderen, die Hörbar jetzt als Radiosendung hören, doch, ihr seid mit Sicherheit auch schon in dieser vielleicht angenehmen, vielleicht ein bisschen anstrengenden Vorweihnachtsphase. Wie nimmst du diese Zeit wahr? Noch ist ja irgendwie Zeit. Ist es eher so eine Sache, auf die du dich freust oder bist du jemand, der bis an dieses Datum ranarbeitet und dann sehen muss, wie er das hinkriegt mit Stimmung, Baum und Geschenken? Weiß ich ja nicht. Manche Leute leben genau und machen sich wirklich einen wahnsinnigen Stress daraus.
Ehrlich gesagt, es ist jahresabhängig. Also wie ich zu tun habe im November, Dezember und danach kann ich mich dann kümmern oder nicht kümmern. Ich glaube, das ist immer so mein Maßstab.
Aber ist es ein Fest, das eher für dich positiv besetzt ist? Was würdest du sagen?
Ja. Es gab schon Erlebnisse mit, ich werfe dann eben einfach den kompletten Kuchen in den Abfalleimer und ja, das ist alles schon dabei.
Einfach nur, weil du wütend warst oder weil er dir nicht schmeckte?
Weil ich einen Kuchen gebacken hatte.
Ja.
Und das war, oh Gott, wahrscheinlich war da meine Tochter ganz, ganz klein. Und ich und mein Ex-Mann waren noch zusammen und dann hatte er plötzlich, ich hatte wirklich einen Aufwand gemacht und hatte einen Weihnachtskuchen gebacken, den wir dann mitnehmen wollten zu meinem Vater. Und genau dort, dieses Jahr hatten wir dann dort Weihnachten gefeiert und plötzlich kommt er zur Tür rein und bringt Kuchen mit.
Was ja eigentlich schön ist. Hat er es dir nicht zugetraut oder hat er nicht gewusst, dass du einen backst? Oder war er so überrascht, weil du nie einen backst?
Oh Gott, ich muss jetzt so lachen, das ist so schön. Ich glaube, er war einfach.
So, das ist so der Klassiker, wo man sagt, was ist denn los? Ja. Und dann denke ich, sie freut sich und das war ein toller. Und dann komme ich hin und sie sagt nicht, oh Schatz, wie schön, sondern sie sagt, spinnst du? Und nimmt so einen Kuchen und schmeißt ihn in den Müll.
Und weißt du was, er war zum Glück eingepackt und wir haben ihn wieder rausgeholt.
Gut.
Und er wurde noch gegessen. Wirklich, das war, als der Streit dann vorbei war, war es.
Okay, gut, der erste Song bezieht sich auf jeden Fall auf Weihnachten. Alles andere wäre irritierend bei dem Titel Hey du Weihnachtsmann von Frank Schöbel. Du hast einige Stichworte dazu geschickt, aber ich möchte nur eins vor diesem Song mit dir besprechen. Was hat das Wort Hängebauchschwein damit zu tun?
Das kommt darin vor.
Ach, es kommt darin vor.
Und es macht mich immer noch unglaublich glücklich.
Ich wünsche mir den Weihnachtsmann,
So, also ich finde, das ist ein ziemlich unmäßiges Kind gewesen, das sich ziemlich viel gewünscht hat, ganz ehrlich. Ein Teddybär und eine weiße Maus.
Wahnsinn.
Und ein Hängebauchschwein. Wenn du dich zurückerinnerst, sagen wir mal unter 8, gab es eine Sache, die du dir total gewünscht hast und die du dann irgendwann auch bekommen hast?
Ja, einen Kassettenrekorder mit einem Mikro. Und den habe ich irgendwann bekommen und habe damit meine eigenen Interviews gemacht. Das war ganz toll.
Ach, gucke mal.
Ja, ich habe es leider nicht weitergemacht. Aber es war toll. Ich fand mich ganz toll damit auch.
Ja, natürlich.
Und es waren auch super, super Fragen. Und ich glaube, ich bin dann am Ende gescheitert, weil ich zu ehrfürchtig war. Weil ich habe bestimmte Fragen gestellt, die dann immer dazu geführt haben, dass die Erwachsenen gesagt haben, nein, darüber rede ich nicht. Aha. Oder erbleicht sind. Und ich glaube, das hat mir zu viel Angst eingejagt.
Wie, Staatssicherheit? Wieso? Wo, also, ich bitte dich, hol mal dein Kind wieder zurück, bitte. Was ist denn hier los gerade? Was für Fragen hast du gestellt?
Oh Gott, wäre das genial gewesen.
Ja, oder?
Also, bist du IM? Hast du einen Decknamen? Opfer- oder Täterpartei?
Sag mal, was waren das denn für Fragen, an die du dich erinnerst?
Leider an gar keine. Ich weiß nur die, ich habe richtig die Gesichter von den Erwachsenen, die...
Dass sie so wirklich, dass
ja,
sie so dachten,
wo dann so das, ach, okay. Ich beantworte jetzt niedliche Fragen, wie das dann aus dem Gesicht so fällt und... Und das hat mich auch sehr beeindruckt.
Ich würde gerne wissen, wie viele Menschen auf der Welt nicht weitergemacht haben mit dem Fragen stellen, weil zu so einem Aufnahmegerät ja auch immer dummerweise Batterien gehörten. Und Batterien waren teuer.
Mhm.
Also das weiß ich noch von meinem ersten Kassettenrekorder, den ich überall mit hingeschleppt habe.
Ja.
Den habe ich geliebt und ich war in den sozialen Gruppen immer so lange, so auf dem Ponyhof zum Beispiel mit den Älteren, durfte ich sein, solange ich Batterien hatte. Weil sie dann ihre Barclay James Harvest Kassetten auf meinem Kassettenrekorder hören konnten. Ja, und zack, waren sie leer.
Okay.
Und Batterien kosteten, weiß ich nicht, 6 Mark oder so. Wo soll man die denn herkriegen?
Krass.
Ja, heute ist das alles so einfach und so preiswert. Sag mal, diese Stichworte, die du mir gegeben hast zu diesem vermeintlich harmlosen Song, sind aber auch ganz schön, die haben eine Wucht. Weil plötzlich steht da Kindermörder im Kiez.
Ja, also das war dann die Stelle, wo ich dachte, krass, dieser eine Satz in dem Song, ich weiß, du kriegst das hin. Der hat mir immer unglaublich gut getan. Und als ich jetzt das aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, ja, ich war auch in einer Welt, die war gar nicht so sicher, wie sie es vorgegeben hat. Also in der DDR hat es ja für uns keine Mörder gegeben, alles war toll und schön. Und denkst du, hätte man dann früher gesagt, weil in der zweiten Klasse bei uns, also es waren, es klingt so absurd, aber es war wirklich so, es waren 3 Kindermörder in unserem Kiez unterwegs im Prenzlauer Berg. Das war ja damals Arbeiterviertel. Und wir hatten den ersten Todesfall durch eine Schülerin in der benachbarten Grundschule. Also das war ja eh alles 1. bis 10. Aber in der benachbarten Schule, die wurde im Keller umgebracht.
Oh Gott,
und ich hatte eine Parallelmitschülerin aus der Parallelklasse, die auf dem Dachboden dann umgebracht wurde. Und die wurde mit ihrem Bruder frühmorgens abgefangen. Und da sagte einer, deine Mama hat gesagt, du sollst mal kurz mit mir mitkommen. Und da ist was zu Hause passiert. Und der Bruder sagte, weil der das schon wusste, wir waren alle gebrieft, dass gesagt wurde, wenn euch jemand irgendwie was sagt, geht da nicht mit, überprüft es erst. Wir mussten auch nur noch in Gruppen gehen. Also es war wirklich heftig. Und sie ist aber mit dem mitgegangen. Und der Bruder hat gesagt, ich gehe da nicht mit. Und die wurde dann auf dem Dachboden umgebracht.
Oh Gott, das war wirklich schlimm.
Ja. Und eine Freundin von mir, die hatte, Glück im Unglück, die wurde im Treppenhaus abgefangen. Und bevor da ein schlimmerer Übergriff hat stattfinden können, ist eine Treppe über ihr die Tür aufgegangen und der Typ ist weggelaufen. Und da weiß ich nur noch, wie sie im Polizeiauto an mir vorbeifuhr. Also es waren alles so prägende Ereignisse, die klar gemacht haben, ich bin überhaupt nicht sicher.
Und führte das, so wie du es erzählst, höre ich da gar nicht raus und seitdem hatte ich Angst, sondern da höre ich eher raus, ja, ich muss auf mich selbst aufpassen, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, oder?
Wir hatten ja dann so diverse Strategien, dass wir, also uns wurde dann gesagt, okay, ihr müsst immer, wenn ihr merkt, ihr werdet verfolgt, dann geht ihr in den nächsten offenen Laden und wenn keiner mehr offen hat, dann geht bis zur nächsten offenen Kneipe oder bis zum nächsten Restaurant und fragt um Hilfe. Und Telefonnummern ist ja klar, müsst ihr euch einprägen. Da hatten aber nicht alle Telefone damals. Also es war ja immer noch die Zeit, wo man auch runtergegangen ist und auf der Straße dann an der Telefonzelle telefoniert hat. Und da mussten wir uns dann quasi die Telefonnummern der Nachbarn oder sonst was einprägen, um die anzurufen. Und ich weiß noch, dass ich auch geübt habe, wie ein Junge zu laufen. Das weiß ich noch. Das war so mein... Klar, wie willst du denn die Angst besiegen, wenn es eigentlich nichts gibt, was die Angst vertreiben kann? Dann gibt es irgendwie nur so Lösungen. Und meine Lösung war, ich laufe, wenn ich alleine bin und es dunkel ist, laufe ich wie ein Junge. Breitbeinig, mach die Schultern breiter. So irgendwie dachte ich, das rettet mein Leben.
Ja. Dazu fallen mir jetzt 1000 Sachen ein, aber das würde sich auffächern in Milliarden Themen und Unterthemen und Unterthemen. Mhm. Gut, dass du damals gelaufen bist wie ein Junge. Ja, dass nicht mehr passiert ist. Du bist in einer Künstlerfamilie groß geworden. Da ging's wahrscheinlich auch einfach ein bisschen lässiger zu. Das erklärt auch, als dann die Mauer fiel an dem Abend. Das hast du gar nicht mitbekommen, weil du geschlafen hast.
Ja.
Deine Eltern haben es schon mitbekommen. Die sind losmarschiert, ha?
Ja, genau. Die haben mich liegen lassen und sind mit einem Freund nach West-Berlin rübergefahren. Und es ist immer noch so, dass ich sage, Mama. Und sie argumentiert sich tot. Wir hatten das letztens erst wieder zum 9. November. Da habe ich dann gesagt, so, jetzt rufen wir Oma mal an und fragen sie, warum sie mich zurückgelassen.
Hast du zu deiner Tochter gesagt?
Na klar. Weil die kennt die Geschichte auch. Und jetzt ist sie ja 13, jetzt hat sie gesagt, sag mal ganz ehrlich, hättest du mich denn zurückgelassen? Ich so, never ever. Und dann haben wir noch mal meine Mama angerufen. Und das war ein sehr lustiges Telefonat, weil jedes Argument konnten wir halt zerlegen. Und es bleibt am Ende der Satz, Mama, wenn sie unerwartet die Mauer geschlossen hätten.
Und viele sind davon ausgegangen, ne?
Ja, dann wärt ihr drüben gewesen und ich wäre frühmorgens im Bett alleine aufgewacht. Bin ich ja eh. Ich bin ja dann eh alleine aufgewacht, dann bin ich zur Schule gegangen und war eine von zweien, die in der Klasse saßen, weil alle anderen haben drüben Party gefeiert. Also das ist auch... Mann, ey, ein historischer Moment in meinem Leben.
Und dann habt ihr zu zweit im Klassenraum gesessen und wie lange hat es denn, kam überhaupt irgendwann ein Lehrer oder eine Lehrerin?
Ja. Also ich glaube, die hat uns auch so, ich weiß sogar, das fällt mir jetzt ein, die sagt, was macht ihr denn hier?
So, und dann seid ihr nach Hause geschickt worden wahrscheinlich, wo niemand war.
Wahrscheinlich, siehst du, da habe ich eine Erinnerungslücke, aber wahrscheinlich.
Was war denn der Westen für dich? Also wenn du im Prenzlauer Berg gelebt hast, war der ja irgendwie zum Greifen nah, aber Berlin war ja auch nicht repräsentativ für die DDR. Das heißt, es gab ja sowieso andere Strukturen, eine andere Art von Infrastruktur. Hast du im Westen irgendwelche Verheißungen gesehen oder wie war das, wenn du dich erinnerst?
Nee, also ich war, also die ganze Ostzeit, ich war ja 9, als die Mauer fiel. Und die ganze Ostzeit habe ich dieses Konstrukt Westen auch gar nicht begriffen. Ich glaube, das war irgendwie, ich war dabei, irgendwie die Welt zu begreifen, in der ich gelebt habe. Und da war noch ein anderes Deutschland, aber das war wie, ja, da gibt's noch Frankreich oder so. Also weiß ich nicht, ob jetzt man sich da, wenn man einen Anlass hätte, dann ja. Meine Großmutter hat ihre Familie in Köln immer besucht. Sie durfte ja, sie war ja Rentnerin. Und wir haben sie dann im jetzigen Tränenpalast dann abgeholt, Friedrichstraße. Und das hätte irgendwas bei mir auslösen
als
können.
Als Haltestelle, um wieder anzukommen.
Genau, in Berlin, genau. Es war immer nur, Oma hat anders gerochen, wenn sie aus dem Westen kam und hatte viele tolle Sachen mit. Ja. Aber das war, glaube ich, das Einzige, was so für mich der Westen war. Der roch süßer und war, alles war irgendwie Goldene, was da zurückkam mit Oma.
Mhm. Eigentlich ist es ja absurd, wenn man sich vergegenwärtigt, dass da eine Mauer ist. Mhm. Also wenn man so zurückblickt, ist es mit einem gewissen zeitlichen Abstand das, was wir als selbstverständlich genommen haben, weil ja. wir zur Welt kamen und das war schon da.
Ja, genau.
Ist ja aber in der Rückschau, dass das überhaupt so lange hat existieren können und mit was für einer Legitimation.
Ja.
Und dass es eine gebaute, von Menschen gebaute hohe Mauer gab mitten in Europa, mhm. die zu einer Seite wahnsinnig gesichert wurde. Und dahinter gab es so ein Land. Mhm. Also, und auf der anderen Seite gab es auch ein Land. So. Mhm. Und das ist schon. Es klingt absurd. Also heute habe ich so das Gefühl, jetzt diese Zeit ist ja noch absurder, in der wir jetzt gerade leben. Die ist ja gar nicht mehr zu steigern, was an Absurditäten gerade passiert. Aber gut, verstehen lässt sich das eine und das andere irgendwie nicht.
Mag ja, ich es ist, ich war letztes Jahr in Belfast und stand wieder vor einer Mauer.
Ja gut, stimmt.
Die ja jetzt auch nachts noch oder wenn Stress ist, wird die ja auch immer noch geschlossen. Mhm. Und ich war da mit meiner Mutter und für uns beide war das so ein Moment, wo wir so innegehalten haben. Und uns angeguckt haben. Und ich glaube, es war so eine stille Übereinkunft, dass Mauern einfach scheiße sind.
Ja.
Also sie lösen keine Konflikte.
Nein, sie befeuern Konflikte.
Sie können kurz Ruhe erzeugen, aber sie, das Aufeinander zubewegen geht nicht, indem da eine Mauer steht. Wäre die Mauer nicht gefallen? Ich frage mich manchmal, wie wäre dann mein Leben gelaufen? Mhm. Und hätte ich das alles, wahrscheinlich schon, und dennoch frage ich mich, hätte ich das dann alles auch hinterfragt? Was hätte ich hinterfragt? Wie hätte ich das angeguckt? Weil ich hätte ja schon weiterhin, also mit 9 hatte ich ja schon eine bestimmte Weltanschauung, ich benutze jetzt das Wort infiltriert, aber genau, ich habe sie gelehrt bekommen, diese Weltanschauung. Und dann kam ja ab 9, ab 10 Jahren eine andere Weltanschauung. Und wie würde ich jetzt auf das Ganze gucken und auf die Berliner Mauer, die noch stehen würde, wie würde ich dann auf das Ganze gucken? Das frage ich mich schon manchmal. Wie wäre das für mich?
Gut, Musik. Sinead O'Connor hast du mitgebracht. Da sind wir natürlich, jetzt machen wir wahrscheinlich einen riesengroßen Zeitsprung. Nothing compares to you. Weißt du noch, was du mir da als Stichworte geschickt hast?
Mhm. Also immer, wenn ich dieses Lied höre, habe ich einen Farbpinsel in der Hand mit der Farbe Weiß. Und die Dielen unter mir sind aber noch Ochsenblutfarben, weil es gab wirklich in der DDR wenig Farben, mit denen man sich in der Inneneinrichtung ausleben konnte. Mhm. Aber Ochsenblutfarbe gab es in Massen.
Das ist so ein rötlich-braun, braunrötlicher Ton für all die, die es nicht wissen. Ich glaube, das ist auch, ich meine noch mal gehört zu haben, dass das einen gewissen Brandschutz irgendwie auch hatte. Aber das kann auch sein, dass es Quatsch ist.
Ja.
Aber die waren über alle Holzleisten, waren das, was man, wo man in Hamburg immer Parkett zugesagt hat. Egal, Hauptsache Holz. Also diese Holzplanken waren in jeder Wohnung und in manchen ist es heute noch so, unterm Teppich.
Sind manche die so haben ihre Klo Deckel damit gestrichen. Ja, Hauptsache Farbe. Genau. Aha. Und das war Rot oder Panama-Grün vom Trabi. Und ich war aber jetzt auf den ochsenblutfarbenen Dielen und hatte diesen weißen Pinsel in der Hand, Lackfarbe. Die Fenster sind weit offen und ich habe die Holzdielen, also die Holzleisten in der Wohnung meines Bruders, meines großen Bruders, lackiert. Und zwar war das eine neue Wohnung und das war kurz nach der Wende und Wohnung mieten hieß da, du hast einfach eine Wohnung aufgebrochen und hast die belebt.
Man muss dazu nochmal sagen, dass viele Leute dann einfach ihr Hab und Gut, wie man so sagt, auf jeden Fall ihre Wohnungen verlassen haben, um entweder in den Westteil zu gehen oder ganz woanders hin. Und so standen ganz viele Wohnungen leer. Bei manchen, die musste man nicht mal aufbrechen, da standen die Türen offen, bei anderen.
Was für ein irres Bild, oder? Irre. Überleg mal, da geht eine Mauer auf, da geht eine Tür auf und die Leute rennen. Also diese Kraft, die da freigesetzt wurde und freigelassen wurde, du kannst Leute halt nicht einsperren. Ich merke auch immer, wenn ich an Nordkorea, wenn ich dann mit dem Thema zu tun habe, da bin ich zurückversetzt in diese Sehnsucht der DDR. Also die Sehnsucht nach draußen. Mein Vater, der unbedingt reisen wollte, meine Mutter, ich hatte das auch. Und machst ja jetzt auch. Also dieses Herausdrängen, ich will die Welt sehen. Warum kann ich die nicht sehen? So. Und das verstehe ich. Das ist ein irres Bild, wenn ich jetzt, ich verstehe es total. Und dieses Bild ist irre, wenn ich mir vorstelle, da ist Ost-Berlin und ein Viertel der Wohnungen steht leer oder sogar mehr. Schade, müsste man jetzt eine Statistik haben. Aber jedenfalls war das eine der leeren Wohnungen, die neben, ich glaube, so schräg gegenüber von meiner Hinterhof-Oma. Viele Kids hatten ja damals auch Hinterhof-Omas. Ich hatte auch eine, Oma Wendt. Die war nicht meine echte, aber die war eben im Hinterhof. Und immer, wenn meine Mutter nicht da war, war ich bei Oma Wendt. Und die Wohnung war schräg gegenüber, war leer. Das konnten wir von unserer Wohnung aus sehen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann brechen wir da jetzt ein und los geht's. Es gab keine Hausverwaltung nach der Wende. Und dann war das, was besetzt war, war gemietet. Ja.
Wie lange ging das gut oder wie lange konnte er da bleiben oder ist er dann sowieso irgendwann woanders hingegangen?
Ich glaube, er war da anderthalb Jahre und dann ist er weitergezogen. Und ich weiß noch, das war dann so, als die Hausverwaltung kam, haben sie dann einfach denjenigen, die in den Wohnungen gelebt haben, Mietverträge gegeben und die Miete verlangt. So war das. Und ja, und das war eben mit diesem weißen Pinsel in der Hand. Endlich wurde die braune Farbe überstrichen, es kam weiß. Die Sonne schien und irgendwie war alles, ich habe ganz viel an Meer gedacht und ans Wegreisen. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love.
Radio 1, die Hörbar Rust. Sie können dieses Gespräch, zu Gast ist heute die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, jederzeit als Podcast nachhören. Sie finden in der ARD Audiothek auch Gespräche, zum Beispiel mit Dirk von Lotso, Kathi Salier, Günther Krabbenhöft, Merit Becker, Annette Humpe, Danger Dan, Lorenz Marold, Carmen Maya Antoni, Anke Engelke und Bastian Pastewka, Guido Maria Kretschmer und vielen anderen. Wir haben gerade Sinead O'Connor gehört, Nothing Compares to You. Und ich glaube, niemand, der älter ist als, weiß ich jetzt gerade nicht, vielleicht 40, kann dieses Lied hören, ohne dieses Gesicht dazu zu haben, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe überhaupt nicht viele Musikvideos gesehen, aber das war schon ziemlich eindrucksvoll. Ne? Wie war dein Medien, dein Fernsehkonsum als Kind?
Also bis zur Wende und ein bisschen darüber hinaus hatten wir nur in der Küche so einen mini kleinen Fernseher. Orange-rot war der, glaube ich. Schwarz-weiß natürlich. Und ich glaube, der Bildschirm war noch nicht mal so groß wie jetzt so ein kleines Tablet oder iPad. Und da war das echt sehr, also minimal. Und dann kam die Wende und dann kam der erste Fernseher und dann kam das A-Team, so wie das Glücksrad und was nicht alles nach Hause. Und dann weiß ich nicht, ob ich so einen gesunden Medienkonsum hatte, ehrlich gesagt. Also die Zeit, die meine Eltern sich getrennt haben, die habe ich auch viel vorm Fernseher verbracht.
In irgendeinem Interview hast du mal gesagt, dass du zwischen 12 und 18 eine kurze, wie du es nanntest, ich finde das ganz schön lang, also ja, es ist die Pubertät, aber irgendwie auch ganz schön noch ein bisschen länger, ne? Dass du so eine Sinnkrise hattest. Ich glaube, so hast du es genannt. Wie fühltest du dich? Was warst du für ein Mensch in der Zeit?
Oh, ich glaube, sehr suchend und auch findend. Ich weiß nur nicht, ob ich sehr reflektierend war. So, dass, wenn ich jetzt das mit meiner Tochter vergleiche, denke ich immer, Gott, was ihr schon für eine Art habt, bestimmte Sachen einzuordnen. Und ich war sehr suchend, zwischen zwei Systemen auf jeden Fall. Also da war einerseits der sozialistische Kommunismus, all das, was wir beigebracht bekommen hatten, das viele Wir. Ich habe wenn ich gesagt habe, ich will oder ich möchte, du hast nichts zu wollen, habe ich ganz oft gehört. Das ist ein Satz, der sich echt tief eingeprägt hat. Und das Denken für die Gemeinschaft ist ganz stark gewesen oder ganz stark geschult worden. Und dann kam die Wende und dann war plötzlich ganz wichtig, was denkst du, was fühlst du, was willst du? Und ich war komplett überfordert, weil das sollte doch vorher gar nicht wichtig sein. Und jetzt war das aber verlangt. Und jetzt war erstmal wieder wichtig zu gucken, okay, was will ich denn? Aber zwischen diesem Ganzen, was will ich denn und finde ich denn toll, kam ja diese ganze neue Welt. Und ich glaube, das war eigentlich nur noch ein kompletter Schleudergang mehrere Jahre lang. Mit der Trennung meiner Eltern noch dazu und diesen vielen neuen Sachen, die da kamen. Auch alles toll und wild, aber ich weiß, dass wenn ich an die 90er zurückdenke, denke ich so, liebend gerne auch nicht mehr nochmal so krass. Also wir hatten ja dann auch im Prenzlauer Berg ganz viele Kalt- und Heißabrisse. Da wurden dann Mieter rausgeworfen und alles wurde saniert. Und jetzt ist ja Disneyland sozusagen da. Also wenn man wirklich im Prenzlauer Berg groß geworden ist, noch in dem Arbeiterviertel und vergleicht es jetzt. Und meine Mama wohnt ja immer noch da, also alles gut, ich habe damit meinen Frieden. Nur das ist Disneyland, das ist nicht mehr der Prenzlauer Berg von damals. Und klar, alles ist im Fluss. Nur das war eben auch hart zu wissen, okay, hier wird einfach von oben Wasser runterlaufen gelassen und mehrere Male damit Mieter irgendwann aufgeben und sagen, ich zieh weg, ich kann nicht mehr, Kinderwägen angezündet. Also das ist so ein Polaroid, was ich jetzt gerade habe in den 90ern. Und wenn saniert, wurde dann ganz viel mit Plaste und dann wurden die Böden rausgerissen. Also Wahnsinn, überhaupt das schon alleine. So ganz viel Fundament, was irgendwie noch da war, das wurde auch weggerissen, so. Und eigentlich änderte sich alles so hart. Es war so ein harter Schnitt. Ja, selbst meine Schule war nicht mehr, die wurde geschlossen. Also es war ein bisschen wie so ein Kriegszustand, aber wie so ein Stellerkrieg. Alles hat sich wahnsinnig schnell geändert. Ja.
Was ist mit Freundinnen aus der Zeit oder Freunden? Also warst du in einer Gruppe wenigstens, in deinem ganzen Suchen und in deiner ganzen Unsicherheit, konntet ihr euch da gemeinsam so ein bisschen abpuffern?
Mhm. Also ich hatte eine beste Freundin aus der Grundschule, also wir sind auch immer noch befreundet und das hatte sich dann so ein bisschen im Gymnasium dann verloren, weil sie auch woanders hingegangen ist, erstmal auf eine Realschule. Ich bin ja auch nur aufs Gymi gekommen, weil ich zu hibbelig war. Das waren nicht die Noten, sondern die haben gesagt, die muss gefordert werden, sonst dreht sie durch. So. Und dann hatte ich eine Freundin, die immer noch befreundet und die war so ein bisschen die erste Säule. Und dann kamen nach und nach die anderen Säulen dazu.
Diese Zeit fällt in die Zeit der Pubertät, das heißt Musik feiern, rausgehen, tanzen, Drogen. Auch das wäre jetzt der Übergang zum nächsten Song, wenn ich das richtig erinnere. Ja, genau. Marusha, Somewhere Over the Rainbow, da müssen wir...
Ich habe es uns gegeben. Ja. Ne? Ich wollte das. Alles mit dabei.
Wir sind im Jahr 1994 und du schreibst, ich hatte Ehrfurcht vor dem, was ich gesehen habe, Speed, Ecstasy, alles too much for me. Freunde, die das Zeug nehmen, hatten sich so krass verändert, das wollte ich nicht. Tanzen war eine gute Droge, tanzen, feiern, Freunde, erster Kuss.
Genau. Also ich hatte eine Freundin, die durch irgendwelche älteren Freunde auf die Droge Speed kam und das war Wahnsinn, sie war schon ein sehr, sehr schneller Mensch. Aber als sie das Speed dann, ich meine, wir waren 14, das ist schon echt, naja, egal. Und dann kam sie und kaute Kaugummi und kam wirklich wie so eine, ich weiß auch nicht, so als ob sie on fire gewesen wäre, so brennend, stand sie mit so ganz großen Augen vor uns und kaute diesen Kaugummi in einer Rekordgeschwindigkeit und sagte, ist total krass, total krass, ich bin hier auf Speed und das ist aber toll, toll, wie die Welt ist. Und wir standen so vor ihr. Wir waren, glaube ich, einfach sprachlos. Wir wussten nicht, wie wir das auch spiegeln können. Das hat einfach nur Angst eingejagt. Und danach war sie halt komplett doof. Erschöpft und durch.
Ach so, genau. Okay. Mhm. Und ist sie da wieder rausgekommen aus dem Ding oder hat sie?
Ist
das
sie, und es hat aber, das hat unsere Freundschaft gekostet, genau.
Mhm. Ja. Weil das ist, das Leute, die Speed, Koks, also das macht Menschen in der Regel so hässlich. Mhm. Ich verstehe nach wie vor nicht, es ist ja auch nach wie vor eine wahnsinnig häufig benutzte Droge, also auch in Berlin. Mhm. Und Menschen sind dann so in Liebe mit sich, also so glauben sie, oder der Welt, aber sie sind nach außen hin in der Regel kalt wie Chrom und völlig unattraktiv, finde ich, in diesem sich geil finden. Mhm. Wie hast du denn dieses Feiern wahrgenommen, diese ganzen Clubs, die ja auch in der Regel illegal von einer Nacht auf die andere entstanden sind? Das ist ja eine sehr, sehr wilde Zeit gewesen. Mhm. Und Menschen, die nicht in der Zeit in Berlin gelebt haben, denken so, Mann, ey, wäre ich bloß dabei gewesen. Erzähl mir mehr davon, wie war das? Wie hast du es denn wahrgenommen als jemand, der mittendrin war, wenn man so will, auch wenn du noch sehr jung warst in der Zeit?
Na, dahingehend waren die 90er toll, weil es waren wirklich überall, wo man hin wollte, konnte man hin. Und es gab wahnsinnig viele Clubs, eben ganz viele illegal, oder man hat gar nicht darüber geredet, dass sie illegal waren, sie waren einfach da. Mhm. Und ich habe das ein Stück weit auch als gegeben genommen, leider. Weil ich erst viel später gemerkt habe, dass das nicht normal ist in der Stadt, dass es Kellerclubs gibt, dass es Clubs gibt in irgendwelchen alten Bahndepots. Das war so mega, das war toll, das war wirklich genial.
Und warum sagst
Partys
du leider?
Auf dem Dach und Partys, also überall.
Überall.
Ja, weil ich habe lange noch danach gesucht und dachte, wieso ist denn das nicht mehr so? Also mir war klar, im Prenzlauer Berg kamen dann irgendwann die ersten Mieter, die gesagt haben, mir ist das zu laut, dann kamen die Klagen, dann wurden ja alle Clubs verdrängt. Mhm. Also jetzt gibt's ja sowas im Prenzlauer Berg leider gar nicht mehr. Das ist so schade, was da weggeklagt wurde, was für eine Szene. Das ist leider eine hausgemachte, selbstgemachte, nicht vorhandene Untergrundszene, die da jetzt nicht da ist, sozusagen. Und leider sage ich, weil ich wirklich vorausgesetzt habe, das ist normal in der Großstadt. Das ist so, dass es Clubs gibt in Kellern, auf den Dächern und in irgendwelchen Wohnungen und dann doch mal hier und da. Und so normal ist das gar nicht.
Und interessanterweise ist es immer noch die Clubszene, die der Stadt Berlin einen irren Tourismus und einen irren Umsatz beschert. Ne? Also auch wenn man denkt, kann ja gar nichts mehr geben, weil diese legendären Sachen, die wirklich auch für ein paar Jahre da waren und wo jeder sagt, wow, ey, das ist so Studio 54 so ein bisschen. Und dann, ich erzähle dir mal, wie es war.
Ja, ja.
Okay, also wir hören jetzt Marusha, Somewhere Over the Rainbow. Und wenn du jetzt, du hast vorhin gesagt, ein Polaroid von dir anschauen würdest, das zu diesem Lied passt, wie siehst du aus? Wer ist an deiner Seite? Und wo gehst du hin?
Das wäre auf der Love Parade mit so einem Spaghetti-T-Shirt, ich glaube rosa, und irgendwas ins Gesicht gemalt. Und es sind noch zwei Freundinnen von mir mit dabei. Genau, und wir denken, wir sind die Königinnen der Welt.
Wahrscheinlich
und frei.
Ja. Die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller ist heute zu Gast. Deine Mutter Christine und dein Vater Andreas haben sich getrennt. Du warst ungefähr 11. Und es kam ein neuer Mensch in euer Leben, wenn ich das richtig verstehe. War das ein Freund deiner Mutter oder war es dann ihr Lebenspartner in der Zeit? Oder?
Genau, das war, also sie hat ja einen sehr, sehr, sie hat sehr, sehr jung einen Sohn bekommen mit 20. Und der Lebenspartner, der dann zu uns kam, war mein ehemaliger Mitschüler meines Bruders gewesen. Das heißt, er war exakt 20 Jahre jünger. Das war eine sehr progressive Partnerschaft.
Ja.
Und Dann kam Marco in unser Leben und Marco durfte sich erstmal an meiner Jugendzimmertür, wenn man das so nennen will, das schöne selbstgemachte Plakat durchlesen, Marco bleibt draußen. Der Arme, oh Gott. Und ja, meine Mutter eröffnete mir mit dem einfachen Satz, der ist jetzt hier, der wohnt jetzt hier, dass Marco da ist, genau. Und Marco war ein Schlagzeuger, damals in der Berliner Band In Front. Und alle nannten ihn nur Schrot oder Schrott. Und für mich war er immer Marco. Und durch Marco kam, also meine Eltern waren getrennt, mein Vater war überall, der hat versucht, quasi im Westen wieder eine Karriere zu starten, was ihm ja gelungen ist. Und meine Mutter musste die Regiearbeit, die sie noch in der DDR bei der DEFA machen konnte, musste sie leider ruhen lassen und ist dann in die Schauspielschule nach Potsdam und ist da Dozentin geworden, Schauspiellehrerin. Und war viel, viel weg. Also frühmorgens hatte ich Glück, wenn ich sie noch gesehen habe. Und da das so ist im Schauspielstudium, dass die Schauspielstudenten auf das Theater vorbereitet werden sollen, haben die auch abends Proben. Das heißt, meine Mutter hatte frühmorgens Probe von 10 bis 14 Uhr und dann nochmal abends von 18 bis 22 Uhr.
Ei, ei, ei.
Und das heißt, sie kam dann auch wirklich immer. Nach Potsdam ist man vom Prenzlberg eine Stunde, anderthalb gefahren, je nach Staulage.
Ja, na klar.
Und dann kam sie auch immer spät nach Hause und somit war dann Marco der Mensch, der meine Pubertät mit mir durchgelebt hat und der aber auch den Halt gegeben hat. Also es war ganz irre, weil...
Also ihr habt euch dann doch noch gefunden, Marco musste nicht mehr draußen.
Nein, überhaupt nicht. Und er war ja wirklich von mir aus gesehen nur 13 Jahre älter. Und er hat als junger, was auch immer... da wirklich sein Halbpapa gestanden und hat viel ausgehalten und hatte eine absolute Berliner Schnauze. Und wenn ich sie nicht schon hatte, dann hatte ich sie spätestens durch ihn.
Was so. War ein typischer Dialog mit Schrott?
Wenn er zu lange telefoniert hatte. Wir hatten vielleicht weniger Dialoge als Handlung, weil wenn er zu lange telefoniert hat und Margot wahnsinnig gerne telefoniert, dann habe ich einfach die Schnur immer gezogen. Und dann kam ein berühmter Spruch von ihm. Und das Lustige ist, er war ja selber im Osten groß geworden und ist dann nach West-Berlin gegangen, bevor die Mauer gefallen ist. Und danach war es ja eh alles egal. Und dann sagte er aber mal zu mir, und das war wirklich ein geflogenes oder geflügeltes Wort bei uns, geh da weg mit deiner Ostgriffel. Und ich hab's geliebt. Oh Gott, wie oft ich dieses Telefonkabel gezogen habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Nur um diesen Satz zu hören. Jeder weg mit deinen Ostgriffeln.
Leider gibt's Marco nicht mehr.
Nee. Also Marco ist sozusagen zweimal aus meinem Leben ziemlich abrupt verschwunden. Das zweite Mal dann für immer. Und ich war in 98 in meinem Austauschjahr. Und da, als ich zurückkam, gab's Marco nicht mehr. Und das Einzige, was meine Mutter dazu gesagt hat, war, ja, der ist jetzt nicht mehr da. Mhm. Also große Erklärungen gab's da nicht. Und dann ging bei mir aber auch so viel los, dass ich nicht unbedingt den Kontakt gesucht habe. Und ich habe ihn auch nur noch einmal, lustigerweise, in Prenzlberg getroffen. Das war dann mit Mitte 20. Und das war so, da ging's ihm nicht gut. Und da habe ich gemerkt, okay, da war ich auch wieder in so einer ganz anderen Welt und war nicht bereit irgendwie, tja, ich hätte auch gar nicht gewusst, was für eine Beziehung man hätte weiterführen können.
Es war ja auch keine Freundschaft, das war es ja. Nee. Das ist ja eine ganz, ihr seid vom Leben irgendwie zusammengewürfelt worden und dann habt ihr irgendwie so eine Schnittstelle gefunden. Aber
genau, und zwar vor genau einem Jahr habe ich gesagt, okay, dieser Mensch war so wichtig, der war eine Säule, genau wie die eine Freundin von mir. Aber Marco war eine wahnsinnig starke Säule und hat so viel gehalten und auch mich gehalten. Und ich habe es nicht ertragen, dass ich ihm das nie gesagt habe. Und dann habe ich geforscht, in welcher Band könnte er jetzt sein. Und habe seinen Namen eingegeben und bin eigentlich sofort in Tränen ausgebrochen, weil da stand, dass er ein Jahr zuvor unerwartet mit 55 gestorben ist. Und das war, ich weiß nicht, also das ist so ein Schmerz, der ist nun jetzt da. Ja, genau.
Und jetzt widmen wir ihm aber das Lied
von ja.
Guano Apes.
Mhm.
Wir hören jetzt Open Your Eyes.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller sitzt mir gegenüber. Wie weit bist du mit dem Buckelwal?
Ja, Mist. Okay, nee, warte. Meine Tochter hat jetzt dieses Jahr ihren Tauchschein gemacht. Jetzt hängt sie mir wirklich in den Ohren damit, dass sie sagt, mach deinen Auffrischer. Und der Buckelwal kommt näher, weil jetzt würde ich wahnsinnig gerne das mit ihr zusammen erleben.
Also was möchtest
der große,
du erleben?
Genau, das war den Bogen wollte ich jetzt gerade schlagen, weil dass es jetzt ums Tauchen geht, ist klar. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit einem Buckelwal tauchen. Ja.
Die sind ja riesig.
Ja.
Ich stelle mir so, wenn ich mir das aus so Comics vorstelle, dann denke ich immer, vielleicht hat auch schon mal ein Buckelwal versehentlich Menschen so, weißt du, wenn man so manchmal so macht, wenn man so nachdenkt, ja Menschen, ja. Und plötzlich saugt, ja. Wenn so ein Buckelwal das macht mit seinem Mund und seinen, ich weiß gar nicht, haben Buckelwale Lippen?
Na, diese Barthaare.
Ja, und jetzt stell dir einfach mal
doch,
vor.
Doch, der hat Lippen, komm, wir stellen uns vor, der hat Lippen.
Ja, in meinem Comic hat er auf jeden Fall Lippen, so ja. Ganz süße, so ein Kussmund hat dieser Buckelwal, aber es hilft nichts, er denkt nach und dabei zieht er so viel Luft ein, ja. Dass auch so zwei süße Taucher, die so vor ihm ganz friedlich, er will das nicht, aber dann zieht er diese Menschen, ob das schon mal passiert ist?
Sicherlich, ganz sicher und wenn nicht, dann uns und wir haben einen Plan, wir werden dann natürlich, wir landen nicht sofort im Magen, also wir werden nicht eine Zweitauflage von irgendeiner Geschichte werden, sondern wir werden im Mund landen und da wahrscheinlich so sehr den Gaumen kitzeln, dass er uns wieder rauskatapultiert.
Eine gute Idee ist das.
Ja, das ist genauso, wie ich meiner Tochter mal sage, und wenn ein Hai kommt, auf die Nase.
Ja,
und sie immer sagt, genau, als ob ich daran noch denken würde dann.
Du, und wenn das jemand weiß, wie man mit Haien umgeht, dann bist das ja du.
Auf jeden Fall.
Weil du hast schon, es gab die Neuauflage von Der Seewolf. Menschen meiner Generation erinnern sich an Raimund Harmsdorf. Und 100 von 100 Menschen erinnern sich an die Szene, wo er eine Kartoffel mit der bloßen Faust, eine rohe Kartoffel, keine gekochte Kartoffel, ja. Eine rohe Kartoffel mit der bloßen Faust zerdrückt. So. Und es gab dann eben ein Remake, wenn man so will, in dem du eine Rolle spielen durftest. Da warst du noch nicht so bekannt wie jetzt. Weil ich weiß nicht, ob du das gemacht hättest. Weiß ich nicht. Also es geht jetzt gar nicht um das um das vermeintliche Niveau, so gar nicht. Aber ich glaube, du hattest da keine große Rolle. So ist es gemeint. Du warst eher so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, schmückendes Beiwerk, dann ist es natürlich, klingt das ein bisschen. Und da hast du mit 4 Haien warst du in einem Becken auf den Bahamas.
Ah, warte, das waren wahrscheinlich die Kollegen. Also das vereint jetzt.
Welche Kollegen? Was habe ich jetzt durcheinander gebracht?
Du hast einmal Südafrika mit Bahamas
Nun, das ist jedenfalls das nicht ist Berlin. Also eigentlich ist es Berlin. So, raus aus der Stadt ist, und dann
ich
Ausland.
War vor den Toren Berlins, war ich in einem Becken mit 4 Haien. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich habe sogar einen Haifischzahn zurückgebracht. Von daher, es war mein Becken.
Den du dir selbst, den du da selbst rausgezogen hast.
Weil, weißt du, das Ding war ja, wir sollten, also pass auf, das waren gefütterte Haie, die waren auch in einem riesigen Becken. Und es war wirklich sehr lustig. Es waren mehrere Sachen wahnsinnig lustig. Aber 2 davon muss ich erzählen, weil das eine war, bitte berührt die Haie nicht. Und so ein Satz ist tödlich in meiner Nähe, weil ich lieber das Tödliche in Kauf nehme, als ihn nicht zu berühren. Ich musste doch die Haut einmal spüren, dieses Griff, die sind ja so rau. Ich wollte das spüren. Und da war eben eine Haidame und die ist wirklich unter mir lang getaucht und dann habe ich sie berührt und sie fand es auch ganz toll. Von daher, das war, pass auf, das war das eine Schöne.
Ja.
Und das andere, was wirklich sehr lustig war, mein damaliger Mann, mein jetziger Ex-Mann, stand draußen, wir waren da noch nicht verheiratet, und guckte dem Ganzen sehr erschüttert zu und dachte immer nur, oh Gott,
bitte lass sie da lebendig.
Ja, genau. Nee, da war meine Tochter auch nicht auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so riskieren würde. Aber, aber er hätte einfach gedacht, gleich bin ich wieder Single.
Oder so.
Hat das und dann kam eine Kindergartengruppe vorbei und die hat die Taucher und die Haie da drin beobachtet. Und ein Kind hat nur gesagt, warum wäre man so blöd und würde darin mit eintauchen? Und das beschreibt einfach alles. Das beschreibt, glaube ich, eine sehr tiefe Sehnsucht, was ich da auf mich nehme. Aber wie gesagt, ich bin eine Wasserratte. Ich liebe Wasser und ja, suche das Meer.
Antje Boetius, die Meeresbiologin, war zu Gast in der Hörbar. Also falls Sie auch so eine Wasserratte sind oder mehr über Wasser und Fische und so weiter hören wollen, können Sie sich sowohl diese Hörbar noch anhören und gerne auch mit Anna von Bötticher. Sie ist die deutsche Rekordhalterin im Apnoe oder Apnoe-Tauchen. So, jetzt zurück zu dir, Wasserratte.
Yuki lag gerade da wie ein Opferlamm.
Ja, das ist dieser kleine weiße Hund, den viele Menschen eigentlich für Lamm halten. Das stört sie aber gar nicht. Du hast vorhin dein Austauschjahr erwähnt. Mhm. Das war 1997 bis 98. Mhm. Du bist in die USA geflogen, hattest aber noch gar keine, wusstest zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wo du unterkommst oder wie war das?
Ja, stimmt. Ja, das war auch sehr
interessant,
spannend.
Ja.
Das Austauschunternehmen, mit dem ich da gefahren bin, hatte eigentlich gesagt, es hat uns wahnsinnig vorbereiten lassen und wir mussten Fotobände gestalten für unsere zukünftige Gastfamilie und dann gab es plötzlich keine Gastfamilie für mich und ich bin losgeflogen ohne zu wissen, wohin. Ich wusste nur den Bundesstaat. Das war klar. Kansas, auch beliebter Witz, wo die harten Männer Softball spielen. Der wurde da immer gesagt, hängt zu Ohren raus. Aber das war Kansas. Und dann hatten wir einen zwei Wochen Vorbereitungscamp in Yale, in so einer ganz berühmten Universität.
Ich kenne das von den Sweatshirts.
Ah ja, genau. Yale University. Und die Lehrerin, die wir dort hatten, die kam aus Kansas. Und dann habe ich nach einer Woche gefragt, ob die mich mitnehmen würde. Und die hat gesagt, ja.
Also das ist so unrealistisch.
Ja.
Erstmal, dass du da hinfliegst. Also was wäre denn gewesen, gab es vor Ort, das war ja nun auch noch nicht die Zeit, wo man jetzt sagt, okay, das regel ich irgendwie übers Netz oder so. Also nochmal, wir reden über das Ende der 90er Jahre. Also da bist du aber schon sehr optimistisch und sorglos losgeflogen. Ich meine, es hat ja dann auch funktioniert. Es zeigt mal wieder, man darf sich auch nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Die Dinge fügen sich manchmal, meistens, aber manchmal eben auch nicht.
Manchmal eben auch nicht. Also es gab, also wie nennt man denn das, die da mitgefahren sind, andere Schüler, Herrgott nochmal. Also
sowas wie Kommilitonen.
Andere Austauschstudenten, die da mitgefahren sind, die ein halbes Jahr in einer Sammelunterkunft noch waren. Also es war gar nicht so schlecht, dass ich meine Lehrerin dann gefragt hatte. Und
die hat dich dann privat einfach mit nach Hause genommen.
Die hat auch kein Geld dafür bekommen, nichts.
Was haben denn also deine Eltern gesagt?
Deine Eltern waren sorglos so, wie immer. Ja, ja. Wahrscheinlich habe ich das alles von denen, diese Sorglosigkeit. Wird doch schon.
Ja. Ach, eine Lehrerin, das ist ja schön. Das ist ja gut, dann lernst du ja noch mehr.
Ja, genau. Wunderbar, so war es wahrscheinlich.
Hast du auch, denn letztendlich war dieser Schüleraustausch oder dieser Besuch dort, denn es kam im Tausch jemand zurück?
Nee. Eher Besuch, stimmt. Mhm.
Hast du ja Gott sei Dank deine Liebe für die Schauspielerei entdeckt. Jetzt denkt man ja, du bist in so einer Schauspieler-Künstlerfamilie aufgewachsen. Da war es ja klar, dass es darauf hinausläuft. Aber du warst gar nicht unbedingt infiziert. Das war jetzt nicht unbedingt ein Beruf, den du hättest machen wollen.
Nee, das hat mich alles wahnsinnig abgeschreckt. Ich habe ja
sogar abgeschreckt.
Gesehen, wie es am Theater läuft, wie es an der Schauspielschule läuft, wie es am Set läuft. Und ich glaube, ich hatte die ganzen ernüchternden Sachen abgespeichert und dann noch die Diskussion zu Hause, wie ätzend der doch ist und wie anstrengend das mit dem ist. Und dann dachte ich immer, warum macht ihr so einen Beruf, wenn der so scheiße ist? Und dann bin ich nach Amerika und meine Gastmutter saß da beim Counseling mit dem Schulcounselor, was für einen Stundenplan ich jetzt haben soll. Und dann sagte meine Gastmutter, deine Eltern sind doch Schauspieler. Dann mach doch Drama, das ist doch toll. Und ich so, nee. Und da sagte der Counselor aber, du kannst da auch hinter den Kulissen arbeiten. Und das fand ich immer toll. Und da habe ich gesagt, super, mache ich. Und dann war da leider gar nichts mit hinter Kulissen arbeiten. Dann hat er uns, das war ein Schauspiellehrer, ganz toller, und der hat uns dann erstmal Masken basteln lassen. Dann mussten wir mit zu den Masken einen Tanz machen mit Musik, dann irgendwann einen Monolog, dann irgendwann eine Szene. Und in dem ganzen Lauf habe ich mich irgendwann verliebt ins Schauspiel. Und das ist geblieben. Es ist wirklich wie verliebt sein. Ich war dann nächtelang wach, weil ich...
Schön, hi.
Ja,
ja, schön.
Ja,
ja.
Toll. Genau,
toll.
War ganz intensiv.
Dann war es da.
Mhm.
Und du bist zurückgekommen und deine Eltern, waren die denn dann begeistert?
Null. Also mein Vater hat seinem großen Wunsch nachgetraut, dass ich vielleicht Ärztin oder Anwältin werde. Da war ja eh überhaupt gar keine Chance gewesen. Aber
hat dich nie interessiert?
Nee. Also
was
vielleicht
du denn
Kinderärztin,
gedacht?
Aber
oh, ja.
Was ich, als ich in die Staaten geflogen bin, ich habe ja wahnsinnig gerne gemalt und ich hätte mir vorstellen können, in die Animation zu gehen. Damals hieß es ja noch Animation, jetzt heißt es, oh mein Gott, Hilfe.
KI?
Ja. KI, das, was uns bald alle ersetzt. Naja, was Pixar und Disney jetzt machen, Mensch, diese ganze Animationsfilme.
Also Zeichentrick nennen wir, aber das heißt
genau,
auch wahrscheinlich nicht mehr
Zeichentrick. Genau, es war eben damals nicht, Zeichentrick war es ja nicht, weil Animation war sozusagen das, was jetzt unsere ganzen Animationsfilme ausmachen. Und das wollte ich machen, also zeichnen, und dann wurde das aber so anders lebendig. So diese, genau, diese Welt, die mochte ich total. Und das hat's aber geändert, dieses eine Jahr in Amerika. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, sogar bevor ich noch nach Hause geflogen bin, und habe gesagt, Mama, ich werde Schauspielerin. Und dann war wirklich eine ganz lange Pause und dann sagte sie, du kommst zurück, du machst Abi und dann kannst du machen, was du willst.
Oh, na ja.
Aber Abi war die Bedingung.
Ja, ja, na klar.
Genau, also ich bin zurück und hatte dann noch zwei Jahre Abi.
Zwei Jahre, okay.
Genau.
Und hattest dann aber wahrscheinlich einen super Vorsprung, was natürlich Englisch angeht.
Ja, das war super, genau. Aber alles andere war, ging so.
Ging so.
Danke nochmal an meine Mathelehrerin.
So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Es gibt zwei wunderschöne Geschichten und ich wollte diese, es gibt nur noch schöne Geschichten und ich wollte jetzt hier die Entscheidung nicht vorwegnehmen. Doch, ich mische mich jetzt mal ein. Ich finde, wir sollten Tamara Danz hören. Mit Paradiesvögel, hat ja was mit deiner Zeit an der Schauspielschule in Leipzig zu tun, aber dann fällt eine schöne Geschichte weg und vielleicht kannst du sie dafür kurz erzählen. Die Geschichte, die wir gehört haben oder hätten zu dem Song Nico und Velvet Underground, I'll Be Your Mirror, eine schöne Geschichte.
Also meine wirklich erste große Liebe, es war nicht mein erster Kuss, aber meine erste große Liebe, die begann mit einer Freundschaft und dann wurde daraus aber immer mehr und dann haben wir uns Faxe geschickt, jeden Tag. Es war wirklich so, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen und trotzdem zu Hause sofort ging es los mit Faxschreiben, dann rüber, dann zurück. Und als ich dann meiner Mutter eröffnet habe, dass ich mich verliebt hatte, hat sie gesagt, na, denkst du, ich habe mir das nicht durch die Faxe selber erschließen können, was hier an Meterware durchgelaufen ist. Und das war sehr, sehr schön. Und dann kam natürlich auch die erste gebrannte CD irgendwann, bevor wir sozusagen wussten, wir sind füreinander bestimmt für die Ewigkeit. Und dann war auf der CD das Lied, wo die Liebe offenbart wird. Ganz, ganz ans Ende gebrannt. Selbstgebrannte CD.
Was ja sowieso schwierig ist, wenn man jemandem ein Tape oder ne, so, weil die meisten Songs, die man gut findet, haben ja irgendeinen Bezug zur Liebe.
Ja.
Also wenn du jemandem was gebrannt hast, hast du ja immer genau hingehört, ist das nur ein Song, den du jemandem empfehlst oder kann der da irgendwas draus ableiten?
Genau, genau. Und nicht zu viel oder doch schon,
richtig,
und,
genau.
Aber bitte nicht zu wenig.
Mhm.
Und dann waren da ganz tolle Songs auf der CD und dann waren Leertracks danach. Jetzt hatte ich einen CD-Player, der mir diese Leertracks aber nicht angezeigt hat. Also für mich war dann immer Ende. Nach 15 Liedern Ende. Mhm. Und da waren dann aber noch diverse Leertracks.
Hidden Track dann.
Ja. Und irgendwann lief die CD mal durch, ohne dass ich wieder an den Anfang skippen konnte. Und dann kam I'll Be Your Mirror. Und dann war es klar. Da bin ich mindestens errötet, als ich den Song gehört habe.
Na, hoffentlich. So, also das ist der Song, den wir nicht hören, aber es ist eine schöne Geschichte gewesen. Ja. Dafür hören wir jetzt eben Paradiesvögel, steht für Leipzig und steht für 2001. Einfach hören, ne?
Einfach hören,
gut. Zack.
Er ist nur mal kurz durch mein Zimmer geflogen, da wurden die Poster blass. Da wusste ich, die haben schon immer gelogen und gab sie dem Ofen zum Fraß.
Die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller ist heute hier zu Gast. So, du kommst also völlig fasziniert von der Schauspielerei aus den USA. Studierst Schauspiel in Leipzig. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr während des Studiums auch schon, ich weiß nicht, ob es schon Engagements wird es nicht gegeben haben, aber du hast in großen Stücken schon gespielt, ne?
Mhm, weil dieses Studium in zwei Teile unterteilt war, ist es glaube ich immer noch. Man war zwei Jahre an der Schule und zwei am Theater. Und der Grund, warum ich schon so groß gespielt habe, war, weil das Theater damals eine junge Schauspielerin brauchte. Und dann kam ich quasi mit 7 anderen Schauspielstudenten an dieses Theater in Weimar. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, willst du nicht? Mhm. Wir haben dich in der Abschlussinszenierung in Leipzig noch gesehen, nach zwei Schuljahren oder Studienjahren. Und du wärst perfekt für uns, für die Julia, für alles. Gretchen, whatever, du kannst hier spielen, willst du hier ein Engagement haben. Und dann war ich ab dem dritten Studienjahr fest engagiert am Deutschen Nationaltheater in Weimar.
Vielleicht ist es für dich blöd, das so zu sagen. Oder wenn ich von außen auf deinen Werdegang gucke, ich will jetzt nicht Karriere sagen, es ist natürlich eine Karriere, aber auf deinen Werdegang, dann kommt es mir so vor, als hättest du nie Zweifel gehegt. Also im Sinne von, ihr habt euch gefunden, deine Bestimmung oder dein Talent oder diese Leidenschaft und du. Mhm. Du hast das Glück, wirklich da mit Haut und Haaren reingegangen zu sein. Das passte. Mhm. Und seitdem habe ich das Gefühl, du gleitest wie so ein warmes Messer durch die Butter und hinterfragst das auch nicht. Also es gab auch bestimmt mal Zeiten, kann ich mir vorstellen, wo es ein bisschen holpriger war oder wo man dann so Angebote kriegte, wo man so denkt, nee, wo sind denn die guten Sachen? Aber ansonsten bist du eigentlich zuverlässig, ich will nicht sagen gebucht, aber du hast, wenn man sich so anschaut, was du gemacht hast, du wurdest auch gesehen, du wurdest auch vielfach ausgezeichnet, strahlst dabei aber so ein Unüberraschtsein aus. Als würdest du sagen, ja, es ist halt so, wir passen zueinander, es ist gut, es macht Spaß, es ist gut.
Also im Kern ist das, glaube ich, genau das, was dieses Verliebtsein, was ja jetzt zu einer Liebe sich entwickelt hat, mit allen Höhen und Tiefen, ich glaube wirklich genau wie in der Liebe mit allen Auseinandersetzungen, was diese Liebe aussagt und trägt, würde ich auch so sagen, im Kern. Und interessant ist aber, dass ich mich zum Beispiel, bis ich 35 war, wenn mich irgendjemand so gefragt hat, im Taxifahrer, was machen Sie eigentlich beruflich? Ich habe alle möglichen Jobs mir ausgedacht. Ich habe nie gesagt, dass ich Schauspielerin bin.
Warum?
Weil ich dem Braten vielleicht nicht getraut habe und weil ich weiß nicht, oh, ganz viel. Aus welchen Gründen habe ich das nicht gesagt? Weil ich wahrscheinlich dann auch nicht diese bestimmten Blicke haben wollte, die ich ja bei meinem Vater schon kannte. Mein Vater war ja wirklich irre berühmt in der DDR. Also das war ja, wie man sich heute so ein Hollywood-Star vorstellt. Mhm. Wir konnten ja nirgendwo hin, ohne dass er erkannt wurde. Immer diese Autogramme, immer die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist für mich jetzt immer noch so, dass ich denke, danke, dass ich nicht so oft erkannt werde. Danke, dass ich arbeiten kann in dieser Kraft und auch in diesem Rahmen, aber nicht so überfallen werde wie mein Papa. Mhm. Der hat das zum Glück anders genossen. Ich würde das gar nicht so genießen. und sage das auch sogar manchmal, wenn ich in bestimmten Situationen erkannt werde, wo es mir nicht gut geht, sage ich, es tut mir leid, bitte heute nicht.
Ja, ja, gut. Ja, nein, es ist gut.
Das ist vielleicht das Einzige, was ich gelernt habe aus dieser Zeit mit meinem Papa zusammen, weil da haben wir ja nicht gezählt. Und es kann nicht sein, dass, weil ich diesen Beruf machen darf, dass ich dann aber in der Öffentlichkeit sozusagen immer zugänglich sein muss. Dann wäre ich kein Mensch mehr, sozusagen.
Ich hatte mir das schon so beantwortet, weil ich dich noch nie, also ich habe geguckt in Vorbereitung, ich habe dich in keinem Podcast, also vielleicht warst du schon ein Gast und ich habe es irgendwie übersehen. Das ist deine Defloration sozusagen.
Ja, ui.
Ui, wie schön ist das denn? Wirklich.
Ja,
das
ich habe es jetzt auch gemerkt.
Ja, schön. Und ich kann das aber auch verstehen vom Prinzip her. Ich kann auch die Menschen verstehen, die sagen, ich möchte sowas wie so ein Handwerk ablegen. Mhm. Und darüber hinaus muss niemand wissen, was ich denke, was ich fühle. Das kann ganz bei mir bleiben und bei meinen Freunden. Verstehe ich total. Mhm. Wobei das jetzt ein fließender Übergang ist zu einem Thema, das sehr persönlich ist und bei dem ich dann schon wieder denke, okay, es gibt ganz viele Gründe dafür, es für sich zu behalten. Es gibt wenige, aber dafür sehr gewichtige Gründe, damit rauszugehen, um nämlich anderen Menschen, in dem Fall anderen Frauen, Mut zu machen und zu sagen, hier, pass auf, das ist nicht unnormal und du bist nicht die Einzige und es ist mir auch so gegangen.
Ja.
Denn, und das finde ich ganz toll, dass du, dass wir da jetzt drüber sprechen können oder du davon erzählst. Das nächste Lied steht nämlich für eine Art von Schmerz und Traurigkeit, die du erlebt hast, nachdem deine Tochter geboren wurde.
Mhm.
Das, was man postnatale, also nach der Geburt postnatale Depressionen nennt.
Mhm.
Beschreib das doch bitte mal für jemanden, der das nicht kennt.
Ja, ich kann es jetzt sogar sehr gut beschreiben, weil letztens meine Tochter nämlich nochmal nachgefragt hatte. Ich hatte nie damit hinterm Berg gehalten, dass ich am Anfang Probleme hatte. Also ich glaube, ich habe ihr das immer in so kleinen Dosen so die über die letzten 5 Jahre vielleicht gesagt, dass das nicht immer nur rosig ist mit Babys, dass man auch wenig Schlaf bekommt, dass man an Grenzen kommt, so. Und letztens sagte sie dann, sag mal, aber du hast gesagt, du hattest eine postnatale Depression, wie war das denn? Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn man mich von außen gesehen hat, dann hat man eine Mama gesehen, die ihr Kind eigentlich die ganze Zeit im Tragetuch hatte, die dieses Neugeborene versorgt hat und Babymassagen und alles. Also man hätte sich nie um dieses Baby Sorgen gemacht. Aber der innere Zwiespalt war der, dass ich mich nie wie deine Mama gefühlt habe. Du bist auf die Welt gekommen, ich habe mich wie eine Tante gefühlt. Das Gefühl kannte ich auch schon. Ich hatte einen Neffen. Das war irgendwie so, wo ich dachte, ah, okay, gut. So, aber das ist jetzt meine Tochter, weiß ich nicht, nee, ganz fremd. Also
liebevoll, aber eben liebevoll, nicht dieses genau. Überwältigende wahrscheinlich.
Genau,
oder?
Genau. Ah. Also da hat mich nichts überwältigt und es war ein ziemlich schnell belegt mit Schuld, weil ich dachte, aber das muss doch jetzt sein. Wenn jetzt meine Tochter da ist, muss ich mich doch wie eine Mama fühlen. Das ist doch wie, wenn man sich verliebt, da ist doch auch so ein starkes Gefühl da. Das heißt, nach der Geburt müsste doch auch sofort jetzt so ein Gefühl da sein.
Ja, man hört ja überall, also Wundergeburt und du siehst und die Glückshormone und
genau.
Ich habe nur 1 Stunde geschlafen seit 4 Monaten, aber es geht mir super, so dieses, das was ja auch, ja. Was und wenn ich da reingrätschen darf als jemand, der kein Kind zur Welt gebracht hat, aber glaube ich mit genug Frauen auch schon gesprochen hat darüber, dass es so viel leichter wäre, wenn auch Frauen häufiger ehrlich miteinander wären, ja. Sich auch über dieses Thema hinaus mal darauf verständigen, wie anstrengend es ist, ein Kind großzuziehen, vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar drei. Mhm. Ne? Also das alles irgendwie zusammenzukriegen mit den eigenen Bedürfnissen, mit Gesundheit, mit Krankheit, mit du nervst mich, mit ich brauche jetzt mal Zeit für mich, mit all diesen Sachen.
Das ist ja ein Indikator dafür, krass, ich bin so sehr über meine Grenze gegangen und dieser Spruch, den hat mir eine Freundin irgendwann vor 3 Jahren gesagt, weil sie, ihre Kinder sind viel, viel jünger, sie hat 2 und sie sagt, weißt du, mir hilft es immer so, meine Grenze ist dein Halt. Und das ist so im doppelten Sinne so super zu sagen, da ist Stopp und da bin ich aber auch dann für dich ein großer Halt, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind und wenn ich sage, nee, das geht für mich nicht, dann bin ich aber trotzdem noch in der Lage, dich zu halten und zu tragen. Ich finde den Satz so großartig. Und was mir natürlich auch geholfen hat, war damals eine Hebamme, da war ich noch schwanger und dachte, oh, wie kann das eine Hebamme zu mir sagen? Die sagte, wenn du irgendwann dein Kind aus dem Fenster werfen willst, eine erfahrene alte Hebamme hat es zu mir gesagt, dann leg dein Kind sicher ab und rufe Stück für Stück deine Freunde an, deine Eltern an, denjenigen, die du zuerst kriegst, der dir helfen kann, der soll sofort zu dir nach Hause kommen. Also das war ein Ratschlag, der Gold wert war. Weil du kommst durch Übernächtigung, kommst du an Grenzen, wo du denkst, oh Gott, ich bin nicht mehr bei Sinnen.
Das glaube ich.
Und da jemanden anrufen zu können und zu sagen, kannst du bitte kommen? Das ist so wichtig. Also bin ich ihr immer noch unendlich dankbar. Und jeder werdenden Mama sage ich das und sage, wenn du an eine Grenze kommst, das muss nicht sein und ich will dir keine Angst machen, aber falls du da hinkommst, leg es sicher ab, dein Kind hat nichts damit zu tun und telefonieren dir den ganzen Menschen ab und wenn niemand da ist, geh zu den Nachbarn, dein Kind liegt da sicher, ist alles gut und hol dir Hilfe.
Wie ist das bei dir gelaufen? Also ich kann mir erstens vorstellen, dass es in der Partnerschaft schwierig ist, weil wir sind jetzt Eltern, wie toll, wieso bist, was ist denn los mit dir? Was ist denn los? Also dieses, was du schon gesagt hast, so ein schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl. Man entspricht den eigenen Erwartungen nicht, man entspricht den Erwartungen der Gesellschaft nicht, des Partners nicht. Das ganze Bild ist irgendwie kaputt. Und du bist ja dann permanent, wahrscheinlich fühlst du dich unter Druck gesetzt.
Absolut. Also ich hatte das große Glück, dass bei mir das Mama-Gefühl nach 4 Monaten dann endlich kam.
Hast du eine Therapie gemacht oder wie ist das gekommen?
Nee, also die hatte ich dann lustigerweise viel später angefangen, als ich die Schuldgefühle nicht losgeworden bin. Also
rückblickend, so diese Schuldgefühle, dass du hast inzwischen mal diese große Liebe da und diese Bedingungslosigkeit.
Und aber dann du hast war das der Gefühl, innere Krieg da, dass warum war ich da nicht Mama? Obwohl ich ja Mama war. Nur diese Vorwürfe, und das war dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich eine andere Hilfe. Und die habe ich mir dann geholt. Und da war dann ziemlich schnell klar, okay, das wird auch wieder. Und ein bisschen war es auch am Ende, weil du meintest, da fällt ein Bild, also es ist ehrlich gesagt, da lag alles in Scherben. Und im Nachhinein denke ich, wie gut, weil, also ich habe danach auch, ziemlich kurz danach habe ich gesagt, ich würde das keinem Feind von mir wünschen wollen. Und da hatte ich gar keine.
Keine Feinde.
Genau. Und dass da aber alles in Scherben lag und sich wieder anders zusammensetzen konnte, war ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Weil ich nie dann in die Versuchung gekommen bin, irgendeine Projektion von mir oder irgendeinen Wunsch auf meine Tochter zu legen. Also so, ich sehe sie seitdem wirklich pur. Ich kann sagen, ich habe gelernt, sie zu sehen.
Ah ja, ohne das, was so mitschwingt, dieses große Bild, wie Kinder sein müssen, wie Elternschaft sein, sondern der Abschied von der Projektion, der nüchterne Blick, das ist dir dadurch, das hast du dir dadurch sozusagen verdient, oder?
Ja, genau. Also ich würde sagen, das holt mich auch immer wieder ein, aber dieser Abgleich ist immer wieder da, zu sagen, ist das jetzt eine Projektion von mir oder ist sie das? Siehst du sie wirklich? Das ist, glaube ich, das große Geschenk. Und eine andere Hebamme hat dann Jahre später, oh Gott, da war Tilda, glaube ich, schon 9, sagte sie, weißt du was, die Frauen, und das gebe ich jetzt echt an alle Frauen raus, die das gerade erleiden, die Frauen mit einer postnatalen Depression habe ich später als die größten Löwenmamas erlebt, weil die lernen wirklich den Weg hin zur Mama. Die kriegen den nicht geschenkt und die wissen, was eine Mama ist. Und das könnte ich unterstreichen.
Okay, schön. Also vielen Dank, dass du das so mitteilst. Wenn ich noch einmal die Frage, was hat dir dann geholfen? Also nach diesem, was kann einem helfen, wenn man spürt, also das ist ja, was du beschrieben hast, ist einmal die konkrete Situation, man hat ein Schreikind oder man will, bevor man es schüttelt, bevor man irgendwas damit macht, sicher ablegen, sich Hilfe holen. Aber was ist dann der nächste Schritt? Also kann man das Ganze mit, sollte man zu einer Therapeutin gehen, zu einem Therapeuten, zu einem Arzt? Wie kommt man raus aus dieser Ratlosigkeit?
Also alles, was ich dir jetzt sagen kann, ist letztlich das, was ich danach alles erfahren habe, was ich schon noch hätte machen können. Auf jeden Fall ist das erste Gebot, Hilfe holen und sich anvertrauen. Und das schönste Training, was ich eigentlich dann vorgestellt bekommen habe, aber das ist, war da ja dann schon zu spät, weil alles gut war, war, dass man in dieser Zeit begleitet werden kann, wirklich von jemandem vor Ort, der fast 12 Stunden, glaube ich.
Übers Jugendamt oder wie?
Ja, und aber auch über diese,
Hilfetelefone?
Ja, genau, da müssten wir nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe meine Hebamme dann angesprochen und dann kam ich quasi auf, also Hebammen sind, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg, um die ganze Hilfe sich zu holen. Und und wichtig ist ja immer der Kontakt zum Kind. Also dass selbst bei einem Schreikind, dass es dann mit der Hilfe trotzdem Momente gibt, wo man sagt, okay, du schreist, aber jetzt habe ich dich bei mir und jetzt kann ich dich wieder abgeben. Also sozusagen die Zeiträume. Ich hatte da mal eine tolle, tolle Dokumentation später gesehen über eine Mutter, die das wirklich nicht geschafft hat. Und die hat das immer nur so 10 Minuten am Tag nah mit ihrem Kind geschafft. Und dann wurde das quasi über die Zeit immer mehr. Und das ist alles legitim. Das sind wir. Mhm. Das sind wir Menschen. Und zu sagen, das ist okay, ist, glaube ich, ist der Weg, da nicht so eine lange Schuld mit sich zu tragen.
Ta douleur heißt dein Schmerz. Camille, und du hast dazu den schönen Satz geschrieben: Hätte ich gewusst, dass ich mit ihr eines Tages im Meer tanzen würde und sie singt, Mama, ich liebe das Leben, und ich sage, und ich liebe das Leben mit dir, dann hätte ich so locker wie Camille den Schmerz vertreiben können.
Ja.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur.
hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie möchten. Sie können diverse Gespräche als Podcast hören, nachhören über die Ihnen bekannten Podcast-Plattformen, über YouTube, über die ARD-Audiothek. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller. Ich habe dich nicht in reine Formsache zum ersten Mal gesehen, was schade ist, weil ich glaube, dass, ich weiß es nicht, wie der geworden ist, aber es war auf jeden Fall schon mal ein toller Cast mit Marc Hosemann und Bastian Pastewka, Christiane Paul, Michael Gwisdek. Aber offenbar ist das nicht der Film, der so durch die Decke ging, dafür aber ein fliehendes Pferd. Ich denke mal, dass die meisten von Ihnen diesen Film gesehen haben. Wenn nicht, versuchen Sie, den irgendwie zu schauen, vielleicht in irgendeiner Mediathek oder über irgendeinen Streamingdienst. Großartige Besetzung, Ulrich Tukur, Ulrich Nöten, Katja Riemann und du. Und du bist durch ein Casting reingeholt, aber es war natürlich eine tolle Riege, so A-Schauspieler, super bekannt schon. Und du warst eine junge Frau, das war auch deine Rolle. Du warst der Love Interest, du warst wirklich die Venusfalle. Und hast sie alle sprachlos gemacht. Und eben auch Martin Walser, der das Buch geschrieben hat. Wie kam es dazu, dass ihr in Kontakt gekommen seid? Du hast ihn auch, glaube ich, mal am Bodensee besucht, ne?
Genau, genau. Ich hatte ihn im Zuge der Dreharbeiten kurz kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann geschrieben. Ich glaube, auch weil ich mich bedankt hatte. Und dann ist daraus so ein kurzer Briefwechsel geworden. Brieffreundschaft wäre jetzt ein bisschen zu viel. Und dann habe ich ihn besucht, auch genau, am Bodensee. Es war schön. Da saß ich dann, weil ich von irgendwo vom Urlaub herkam, da habe gesagt, ich bin in der Nähe, kann ich kommen? Er so, ja, auf jeden Fall. Und dann saß ich bei ihm im großen Zimmer mit Blick auf den Bodensee in Überlingen. Genau, und da sagte er mir dann, weil ich meinte, ach ja, und dann war das vielleicht Zufall. Ich hatte, glaube ich, hatte über irgendwelche Delfine gesprochen, das Meer wieder. Und da sagte er nur, es gibt keine Zufälle.
Hattest du das vorher nie gehört, weil dich das so fasziniert hat? Diesen Satz, hattest du den von niemandem vorher gehört?
Doch, aber ich glaube, die Art und Weise, wie er es gesagt hat und dieses Absolute, wo ich so denke, ach so, kann man einfach mal die Sachen in den Raum stellen. Es gibt keinen Zufall und dann ist das so. Das hatte mich sehr, sehr, sehr fasziniert, ja.
Also fortan kamen auch wirklich viele gute Angebote. Ich weiß jetzt nicht, welche Filme oder Serien oder Sequels oder wie auch immer man es dann nennen möchte, du als die für dich wichtigsten herausstellen würdest, vorheben. Also welche wären das, die du als die für dich einschneidenden, wichtigen Produktionen, oder kannst du dich gar nicht so gut dran erinnern? Oder war es einfach
zu viel?
Also
es war auf jeden Fall viel. Ich habe, also Sommer in Orange war für mich ein ganz toller Film.
Da konntest du endlich mal lustig sein.
Ja, das war schön.
Oder?
Ja, das ist toll.
Ja.
Davon hätte ich gerne wirklich auch mehr gemacht, aber irgendwie bin ich so die Drama-Queen geworden. Eine gute Mutter war auch wahnsinnig wichtig, der war sehr gut.
Also ich habe jetzt hier noch den Wagner-Clan natürlich mit Iris Berben, Lars Eidinger, Heino Ferch. Und dann natürlich bist du sehr vielen bekannt geworden als Tatortermittlerin,
ja, genau,
neben
Wotan
Wilke Möhring. Das war 2013 bis 2015. Da hast du 4 oder 6 gemacht?
6 dann doch insgesamt.
Okay. Und das war für dich, das fand ich ganz, ganz gut und ohne Schnörkel, dass du... Man könnte jetzt sagen, die Geschichte war für dich auserzählt. Du hast es irgendwie eleganter formuliert, aber auch so auf den Punkt, auch mit dieser Absolutheit, die du an Herrn Walser so magst, dass du sagst, nur wenn ich mich auf diese Person als Rolle nicht mehr freue, dann war es das. So. Fand ich eine gute, nachvollziehbare, vornherein nachvollziehbare Aussage. Und jetzt eine aktuelle Produktion, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und es gibt auch einen aktuellen Aufhänger. Die Toten von Mano, das ist eine Miniserie mit 4 Episoden. Es gab diese erste Staffel, 2 Schweriner Ermittler, das bist du und Sascha Gerzak, also Lona und Elling, die ermitteln, und zwar auf eine Art, wie ich sie sonst von skandinavischen Serien oder Filmen kenne. Also keine Ausflüchte mehr, sowas gibt's in Deutschland nicht, nee, das können die Deutschen nicht, für solche Regie- oder Drehbücher sind wir nicht. Doch, es klappt nämlich irgendwie ziemlich gut. Ich habe es mir angeschaut und bin begeistert und voller Freude, dass es jetzt eine 2. Staffel gibt, die seit wenigen Tagen in der Mediathek ist. Und dann gibt es, wir sagen gleich nochmal die Daten, 2 Abende, an denen das Ganze dann linear versendet wird sozusagen.
Ja.
Ich kann sagen, dass die 1. Staffel noch in der Mediathek zu schauen ist. Das war ein großer Erfolg. Ich habe hier gerade so Zahlen, 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren durchschnittlich dabei. Und 14 Millionen alleine über die ARD-Mediathek. Also viele von Ihnen und euch kennen die Toten von Mano. Jetzt eben die 2. Staffel. Es geht um Menschenhandel, es geht um verschwindende Kinder. Und wenn man euch so zusieht, denkt man, ihr seid immer schon zusammen. Ihr spielt zusammen seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren. Das ist aber auch, ihr habt eine gute Chemie beim Spiel, hat man so den Eindruck.
Ja, es passt einfach, finde ich auch. Ich kann nur sagen, wir hatten, auch dafür wurden wir gecastet. Und beim Casting, also Sascha und ich, wir kannten uns vorher schon durch 2 Tatorte, die wir lustigerweise gemacht hatten. Aber das waren Rollen, wo wir nicht viel miteinander zu tun hatten. Und dann hatten wir dieses Casting und das war, ja, war auch eine der Schlüsselszenen in der ersten Staffel, aus der ersten Staffel. Und das hat so gut funktioniert, dass das gar keine Frage mehr war. Und von da an sind wir zusammen gereist.
Ja.
Da ist auch eine Freundschaft draus entstanden.
Schön.
Also, über die Dreharbeiten hinaus.
Also, seit ein paar Tagen in der Mediathek, nun auch die 2. Staffel. Und wer sich sagt, nee, ich guck's linear, ich möchte es im Fernsehen gucken, läuft am 7. Dezember in der ARD, und zwar 20.15 Uhr, Primetime, 4 Episoden hintereinander. Das hätte ich mir früher gewünscht. Wie wäre das toll gewesen? Mann, oh Mann, oh Mann. Noch aus einer Zeit kommend, wo man eine Woche gewartet hat, bis die nächste Episode kam. Und jetzt kann man das alles so verschlingen, so wie Chipstüten. Toll. Und dann, also am 7. gibt es 4 Episoden und am 11. Dezember dann die letzten beiden. Und wer sich sagt, nee, ich binge das durch, der kann das tun, indem er in der ARD Mediathek nach den Toten von Mano schaut. So, wir laufen ins Finale ein mit Betty Kruse. Ja. Das ist, du lachst, aber das ist eigentlich eine sehr emotionale und ergreifende Geschichte, glaube ich, oder? Oder zumindest der Grund, warum du dieses Lied mitgenommen hast oder ausgesucht hast für diese Sendung. Erzähl mal.
Also dieses Lied ist mir dieses Jahr zum ersten Todestag einer Freundin begegnet, die ja vor 1,5 Jahren, das war alles, ging sehr schnell, das ging innerhalb von 1,5 Wochen, hat sie dann doch da hingerafft, muss man so sagen.
Woran ist sie gestorben?
An Asbestose.
Was ist das? Also eine Asbestvergiftung oder wie?
Also wir kennen ja alle den Baustoff Asbest und wenn man da eine Faser einatmet, dann setzt die sich, und wenn man die nicht wieder ausatmet, dann setzt die sich fest in den kleinen Kapillaren und wird zu einem Tumor und legt dann irgendwann alles lahm. Und das ging 1,5 Jahre lang eigentlich relativ gut.
Unentdeckt?
Unentdeckt noch länger, aber 1,5 Jahre lang wusste sie es. Und da war aber nichts. Also sie hatte einmal Beschwerden. Das wurde dann behandelt und dann wurde sie mit einer Primärtherapie behandelt.
Was waren das für Beschwerden? Also sowas wie eine Lunge ist man immer.
Genau, also sie hatte Wasser in den Lungen. Mhm. Sie kam nicht hoch, die Treppen nicht hoch, sie kam überhaupt nicht aus dem Bett. Also es war alles sehr beschwerlich. Ja, und dann irgendwann hat der Arzt gesagt, da ist was in ihrer Lunge. Und dann hatte sie auch sehr spannende 1,5 Jahre, weil sie sich da auch sehr, sie ist da viel durchgangen, ist ja auch klar. Also sie wurde sehr viel emotionaler im Sinne von empathischer und weicher und auch viele Verhältnisse haben sich geändert zu bestimmten Menschen. Und dann ging es ganz schnell. Also das war wirklich völlig unerwartet. Und ich weiß noch, wie ich, also als ich das gehört hatte von ihrem Mann, da wurde mir schlagartig, also er sagte nur, ihr geht es sehr schlecht. Und ich war gerade spazieren, als er mich anrief. Und er sagte nur, bitte stell dich, sei bereit, irgendwie sowas, sagte er. Und mir wurde schlagartig kalt und mir war klar, also ich habe auch die ganze Zeit gezittert und mir war klar, das ist es jetzt, jetzt wird sie sterben. Und dann brauchte das nochmal eine gute Woche und ich konnte sie zum Glück nochmal besuchen. Und und das war eine wahnsinnig intensive halbe Stunde, die wir hatten. Sie war da schon beatmet und sah komplett anders aus, als ob sie um 20 Jahre, also sie war 50 und sah aus, als ob sie 20 Jahre gealtert wäre, ergraut. Plötzlich, das war irre, ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Und war auch ganz doll aufgedunsen und hatte Schwierigkeiten zu reden. Und dann sagte sie den Einsatz, leb, 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 genieße alles so ungefähr und pass auf meine Tochter auf. Ja, sie hat doch jetzt nur noch ihren Vater und ihren Bruder, da ist doch niemand mehr sonst. Und das hat wirklich nochmal ganz viel, ist ja klar. Ich glaube, ich finde immer noch keine Worte dafür, seit 1,5 Jahren, was das überhaupt gemacht hat. Am Anfang habe ich so, weil es sich so groß angefühlt hat, habe ich gesagt, sie hat wie so den Staffelstab der Mutterschaft übergeben und habe dann gemerkt, dass es das aber nicht ist, weil das zu viel ist.
Ja.
Und weiß jetzt, dass ich, das weiß auch ihre Tochter, die alle 2 Wochen sich für eine geraume Zeit dann bei uns einmietet und da ist. Und
wie alt ist die?
13, genau wie meine Tochter.
Mhm. Verstehen die beiden sich gut?
Ach, ja. Toll. Das ist natürlich, also wir feiern jetzt auch, sie hat am Donnerstag hat sie Geburtstag und meine Tochter hat ihr gesagt, ich schenke dir die Geburtstagsfeier und die bereiten wir jetzt schon gerade vor. Genau, schön. Also und da haben wir viel vor. Und ja, das ist wirklich so dieses, wenn sie zu uns kommt, dann kommt sie in eine Geborgenheit, die sie wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so beurteilen kann, wirklich nirgendwo anders bekommt. Und da sind wir so eine eingeschworene Dreiergemeinschaft. Und
da seid ihr die Säulen.
Ja, und das bin ich gerne. Genau, und sie weiß auch, egal wo ich bin, wenn sie mich braucht, dann komme ich oder sie kommt zu mir. Das ist unser Deal.
Ja. Vielen herzlichen Dank. Du hast ergreifende und lustige, schöne Geschichten erzählt und deine Gedanken mit uns geteilt. Also wirklich herzlichen Dank dafür. Du hast tolle Musik mitgebracht. Und jetzt, also zum Finale, Betty Kruse. Wie der Wind heißt das Lied. Wenn Sie dieses Gespräch nochmal nachhören möchten oder wenn Sie es von Anfang an hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit dazu als Podcast. hörbar@radio1.de lautet die Adresse. Die Toten von Mano, Teil 2 und auch Teil 1 übrigens in der Mediathek. Zu Gast war heute die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller. Tschüss.
Tschüss.
Wie der Wind durch die Straßen fegt, hast du mir den Kopf verdreht, seitdem bin ich nicht mehr allein. So wie eine Kirsche sich in die Seite.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.